Liebe. Liebe kam immer drin vor. Das ist dieser Autorin so richtig hängen geblieben. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Die Liebe ist eigentlich das Zentrum von allem. Es gibt im Korintherbrief, in dem ersten Korintherbrief 13, 1 bis 3, da gibt es das Hohelied der Liebe. Da schreibt Paulus, der manchmal eigentlich sehr korrekt schreibt, er selber ist Theologe, ist ausgebildet worden von jüdischen Theologen und kennt sich damit sehr gut aus, kann alles sehr gut immer einteilen und so weiter. Aber trotzdem hat er das hier geschrieben: Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönernes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne und keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das ist, manchmal vergisst man das, manchmal denkt man, oh Mensch, ich muss das tun, ich muss jenes tun und ich muss zusehen, dass ich das eine lasse und bemühe mich, gute Dinge zu tun. Und hier schreibt Paulus dann, wenn ich alles tue und tue und tue und tue und habe in meinem Herzen diese Liebe nicht, dann bringt das alles nichts. Die Liebe ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und vor 2 Wochen war hier von Open Doors, von der Missionsgesellschaft, die unter verfolgten Christen arbeiten, hatten wir hier eine Predigt gehört und der hatte dieses Buch empfohlen, Träume und Vision. Das habe ich mir dann gekauft und dann habe ich schon angefangen zu lesen. Und eins ist mir hier auch aufgefallen, der Autor schreibt hier über Menschen, die in muslimischen Ländern leben, wo es verboten ist, Christ zu werden. Wenn man Muslim ist, dann muss man sein Leben lang Muslim bleiben und darf sich nicht für eine andere Religion entscheiden. Und hier schreibt der Autor, der Hauptgrund, warum Muslime zum Glauben an Christus kommen, heißt Liebe. Interviews mit Konvertiten aus muslimischem Hintergrund belegen eindeutig, dass der Hauptgrund, warum sie Jesus nachfolgen, die Liebe ist, die sie zwischen den Christen beobachten und die sie selbst erfuhren. Es sind nicht nur die Jesus-Träume, die jetzt hier in diesem Buch beschreiben, ob wir Jesus einen Muslim oder einen Juden bringen, der springende Punkt ist die Liebe. Und dann gibt es Befehle von Jesus. Es gibt 2 Gebote, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann gibt es noch andere Gebote, wo er sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Also die Leute, die wir nicht mögen. Und wenn man sich das alles so anhört, dann muss ich sagen, nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht von mir heraus Leute lieben, die einfach gemein sind, die mich schlecht behandeln. Ich kann nicht Leute lieben, die vielleicht schreckliche Sachen tun. Das geht bei mir einfach nicht. Ich kann diese Liebe einfach nicht aufbringen. Und ja, und jetzt könnte man sagen, ja, dann bist du kein guter Christ. Oder was ist denn jetzt? Wie gehen wir weiter? Ich versuche ja zu lieben, ich versuche ja mein Bestes zu geben, ich versuche ja alles, aber es klappt nicht. In 1. Johannes, Kapitel 4, in dem Vers 7, da gibt es eine Stelle, wo Johannes dann über die Liebe schreibt. Er schreibt: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Hier steht etwas wieder über die Liebe. Zum einen wieder dieser Befehl, du sollst lieben. Lasst uns einander lieben. Wir sollen einander lieben. Und das als Befehlsform. Naja, das finde ich schon ein bisschen gewagt immer, wenn mir jemand sagt, liebe den. Ist das so ein bisschen schwierig. Aber dann kommt die Begründung. Denn die Liebe ist aus Gott. Liebe ist aus Gott. Liebe kommt von Gott. Die Liebe ist da. Wo ist sie? Sie ist bei Gott. Sie ist nicht in uns Menschen automatisch drin, dass wir dann lieben können. Aber Gott hat diese Liebe. Und er hat nicht nur ein bisschen Liebe, sondern er hat reichlich Liebe, sehr viel Liebe. Und dann steht es weiter, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Jetzt ist es hier ein bisschen andersrum. Er schreibt, der liebt, der ist aus Gott geboren. Dieses aus Gott geboren war schon früher so eine Schwierigkeit, wo der Nikodemus, ein Pharisäer, auch Jesus gefragt hatte, wie kann ich denn neu geboren werden? Soll ich denn wieder in den Leib meiner Mutter hineinkriechen, um dann nochmal herausgeboren zu werden? Er konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dieses aus Gott geboren ist der Glaube an Jesus Christus und an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Dieser Glaube bedeutet, dass wir Buße tun sollen, oder dieses aus Gott geboren heißt, wir sollen Buße tun und wir sollen umkehren von einem Leben ohne Gott und uns Gott zuwenden und nach seinem Willen fragen. Aus Gott geboren heißt, dass wir seinen Heiligen Geist bekommen, dass wir seinen Geist bekommen. Und jeder, der sich dafür entscheidet, der hat auch diesen Heiligen Geist in sich. Und das Zweite ist, man muss aus Gott geboren sein. Und das Zweite ist, und er kennt Gott. Aha, wie erkennt man Gott? Wie erkenne ich Gott? Ich habe so eine Bibel mit schlauen ursprünglichen Texten in Griechisch und auch in Hebräisch. Da kann ich dann immer schön nachschlagen, was denn der Ursprung von diesen Wörtern ist. Dann habe ich einfach mal geguckt, was bedeutet denn hier dieses Erkennt, dieses Erkennen Gottes? Und habe nachgeguckt und das heißt auf Griechisch Ginosko und es ist, die Bedeutung davon ist Wissen aufgrund von Erfahrung. Das ist interessant. Wissen aufgrund von Erfahrung. Jemanden kennenzulernen bedeutet ja auch, oder jemanden zu kennen bedeutet, dass man gewisse Erfahrungen mit ihm macht. Man lernt bestimmte Leute kennen und dann hat man einen ersten Eindruck. Und dann sieht man sie noch einmal und hat einen tieferen Eindruck. Aber erst, wenn man viele Sachen erlebt hat, dann merkt man, wo man wirklich dran ist. Ich habe hier in der Gemeinde schon öfter mal bei einem Umzug geholfen und irgendjemand hatte mir dann einen Spruch gesagt, und der hieß, erst bei einem Umzug weißt du, wer wirklich deine Freunde sind. Erst wenn es auf einmal heißt, es gibt was zu tun, es wird unangenehm, es sind nicht nur die schönen Sachen. Auf einmal erkennst du dann deine Freunde. Und vorher dachte man, oh, das sind ja alles meine Freunde. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Auf einmal hattet ihr Probleme und schwuppdiwupp, das, was ihr dachtet, das sind eure Freunde und die halten zu euch, auf einmal, bumm, hat sich das Ganze aufgelöst. Und so sind es Erfahrungen, die wir auch mit Gott haben können. Erfahrungen, die uns zu Gott bringen. Erst wenn wir Gott erkennen, und dazu gehört diese Erfahrung, wissen wir es. Und wie beim Umzug, denke ich, ist das manchmal auch im richtigen Leben, wenn alles glatt läuft, wenn alles wunderschön ist, wenn man Arbeit hat, wenn man gesund ist, wenn alles so läuft, die Sonne jeden Tag scheint, wenn alles wunderbar ist, dann macht man wenig Erfahrungen mit Gott. Dann denkt man, ach, es ist alles wunderbar und es ist alles schön. Und wenn es auf einmal Probleme gibt, wenn man in Situationen hineinkommt, die überhaupt nicht angenehm sind, wo man die Arbeitsstelle verliert, wo man den Partner verliert, wo vielleicht ein Tod eintritt von einem jemanden, der einem sehr lieb ist, und wo man auf einmal anfängt zu, ja, wo man zu auf einmal alles so erschüttert wird in seinem Leben, dann guckt man, dann erlebt man auf einmal Sachen, dass man Gott sieht, wie er einen festhält, wie er einen tröstet in gewissen, in Traurigkeiten, wie er da ist und wie er heilt. Ich habe es ganz bei mir gemerkt. Ich habe die Situation gehabt, dass Gott mich geheilt hat. Er hat mir Schmerzen in meiner Seele genommen und durch Freude ersetzt. Und seitdem ist eigentlich dieser Glaube, meine Liebe ist gewachsen dadurch. Vorher war es ein Leben und es war, ja, ich habe geglaubt an Gott und alles war wunderbar. Es war wirklich wie eine Schifffahrt in ruhigen Gewässern, es lief alles wunderbar. Aber mein Glaube, der war leider nur so hoch und das schon mit Hut. Mehr war da nicht. Und kam irgendeine Situation, dann dachte ich mir, ist das wirklich so? Ist das wirklich von Gott so gewollt? Mein Glaube war sehr schwach und sehr anfällig. Und ich habe zweimal dann auch gesagt, oh, ach, ich glaube jetzt gar nicht mehr. Ich höre jetzt einfach mal mit auf mit Glauben. Und jetzt, wo ich einmal diese Erfahrung gemacht habe, dass Gott da ist, dass Gott wirklich da ist. Er ist da. Hiob sagt einmal, ich habe von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich habe bisher nur, ach ja, ich wusste, Gott ist da und andere Leute haben das erzählt. Und dann hat Hiob hat sehr tiefe, schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat sehr schlechte Zeiten gehabt, in dem seine Gesundheit genommen wurde, in dem seine Kinder gestorben sind. Und es war für ihn sehr, sehr schwer. Und am Ende, nachdem er über vieles nachgedacht hat und wo er mit Freunden darüber gesprochen hat, dann hat er gesagt, und wo Gott auch ihn berührt hat und wo Gott hineingekommen ist in sein Leben und gesprochen hat, da hat er dann gesagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Erfahrungen mit Gott machen, gute Erfahrungen machen, sehen, wie Gott da ist und wie er wirkt. Und das bringt uns weiter. Das hilft uns, in die Liebe hineinzukommen. Denn lieben kann, wie wir es eben gelesen haben, wer aus Gott geboren ist und wer Gott erkennt. Ein zweites ist, wir können Gott auch kennenlernen durch sein Wort, durch die Bibel. Da steht so vieles drin über Gott. Manchmal machen wir unsere Erfahrungen mit Gott und haben vielleicht eine sehr tröstende, dann ist Gott unser Tröster gewesen. Aber Gott ist dann noch vielfältiger, auch wenn wir nicht alles erfahren. Aber wir können es hierhin drin lesen und merken, wie Gott auch noch ist. Ich finde es ganz interessant, Jesus selber zeigt uns, wie Gott ist. Einmal hat, ich glaube, es war Thomas gefragt, Herr, zeige uns den Vater Gott im Himmel. Und dann sagt Jesus, Mensch, du musst mich angucken und dann siehst du den Vater. Wenn wir Jesus angucken, dann sehen wir, wie Gott ist. Und Jesus selber hat aber auch noch vieles anderes geredet und da können wir sehen, wie Gott ist. Und ich möchte mit euch jetzt mal aus der Bergpredigt etwas vorlesen, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 3 bis 12. Jesus hatte, steht noch zu Beginn seiner Zeit, wo er öffentlich aufgetreten ist. Jesus hat, bis er 30 Jahre alt war, eigentlich so gut wie gar nichts oder man hört wenig von ihm. Und mit 30 Jahren beginnt er öffentlich einen Dienst und er fängt an, zu den Menschen das Evangelium zu sagen, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Und er fängt an, Menschen zu heilen, die krank sind. Man bringt immer wieder Kranke zu ihm und er heilt alle. Und man bringt auch besessene Menschen zu ihm und er befreit sie alle. Und er wandert durch Galiläa, das ist der Norden von Israel, dort wo er auch aufgewachsen ist. Und es ziehen immer mehr Menschen hinter ihm her, weil sie sind natürlich fasziniert davon. Er erzählt, dass Gottes Reich da ist und er heilt und es werden wirklich alle geheilt, ob sie lahm sind, ob sie nicht gehen können, ob sie blind sind, ob sie taub sind, er heilt alle. Und sie folgen ihm nach. Und er setzt sich dann auf einen Berg nieder und fängt an, die Bergpredigt zu halten. Er redet vieles über das Reich Gottes. Und das, was er jetzt sagt, da können wir auch viele Rückschlüsse drauf ziehen, wie Gott selber ist. Denn es ist wichtig, dieses Bild dann auch zu haben von Gott, dass wir genau wissen, wie Gott ist. Und so fängt er an. Und sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigkeit, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Erstmal bis hierhin. Also erstmal dieser Ausdruck, dieser Ausdruck glückselig. Glückselig ist ein Ausdruck, den benutzt man heutzutage nicht oder hat den vielleicht im Laufe der letzten Woche irgendjemand mal angebracht. Na, wie geht's dir? Bist du glückselig? Man gebraucht dieses Wort glückselig nicht. Dann habe ich gedacht, was bedeutet denn dieses glückselig eigentlich? Und dann habe ich auch das wieder nachgeschlagen in einem schlauen Buch, das ist jetzt also nicht von mir. Makarios heißt es im Griechischen. Und es wird beschrieben, glückselig, ja, und meint völlige Zufriedenheit besitzend. Völlige Zufriedenheit besitzen. Wow, das wäre schön, ne? Völlige Zufriedenheit besitzen. Das ist etwas, das meint hier dieses glückselig. Völlige Zufriedenheit besitzen. Boah. Das Erste, und jetzt fängt er an und sagt immer eine bestimmte Gruppe von Menschen, die glückselig sind, völlige Zufriedenheit besitzen sind. Und dann gibt es dazu, dann immer noch eine Verheißung für diese Menschen. Und das Erste, das kannten meine Mitschüler ein bisschen anders. Da hieß es bei den Mitschülern immer geistig, die selig sind, die geistig Armen. Und damit meinten sie, wenn du ein bisschen plemplem bist, dann bist du selig. Aber das war es etwas verdreht, denn hier heißt es glückselig die Armen im Geist oder die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier habe ich auch wieder ein bisschen Literatur geholt, denn es ist wirklich dieses Geistliche gemeint. Und in der neuen Genfer Übersetzung gibt es eine Randnotiz dazu, und das heißt dann, die erkennen, dass sie vor Gott nichts vorzuweisen haben und die daher alles von ihm erwarten. Das ist eine Erklärung dafür, ich habe selber auf den ersten Blick hätte ich das jetzt nicht so vermutet, aber es macht Sinn, gerade wenn man dann auch den Kontext der ganzen Bibel nimmt, denn das ist etwas, was Gott immer wieder hat, dass er sagt, wir müssen erkennen unsere Begrenztheit. Wir müssen einfach sehen, dass wir alles nicht schaffen. Ein schöner Vers ist immer in den Schwachen ist Gott mächtig. Ja, in den Schwachen. Wir haben eine Begrenztheit und wir brauchen Gott. Wir brauchen sein Hinzutun. Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel, das Reich, ein Königreich, der Himmel, der Aufenthaltsort Gottes. Wo ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes, wo war's, Luise? Hier, ja, hier ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist aber eigentlich mehr hier oder da oder da oder da. Denn das Reich Gottes ist in uns, die wir glauben, ist das Reich Gottes. Gottes Reich ist hier. Wo der Heilige Geist wohnt, wo er regiert, da ist das Reich Gottes. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich Gottes. Ja, die bemerken, dass sie es nicht aus sich heraus können. In denen ist das Reich Gottes. Was lernen wir hier denn von Gott? Denn darum ging es mir ja, dass wir gucken, was können wir davon lernen? Ich glaube, Gott, wenn wir auch da wieder den Zusammenhang sehen, dass Gott möchte, dass wir es sehen, dass wir aus uns heraus nichts können, gibt es immer wieder auch, dass Gott gebeten werden will. Dass er möchte, dass wir mit ihm fragen, wo es lang gehen soll. Und dass er unsere Schwachheit ausgleicht. Das Zweite ist, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Da oft hört man so über Christen, Mensch, ihr werdet nur vertröstet. Aber das stimmt nicht. Vertrösten ist ist ein Verschleiern von Tatsachen. Vertrösten heißt etwas vorlügen, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Als ich studiert habe, bin ich mit einem Mitkommiliton, sind wir an einer Straße in Bielefeld entlang gegangen. Und auf einmal hörten wir einen Knall. Dann sahen wir vorne ist ein Bus. Wir kamen näher hinzu, da hat sich eine Menschentraube gebildet. Und da war dann eine Radfahrerin. Das Fahrrad lag auf dem Boden, sie war auch auf dem Boden und der Bus stand daneben. Und diese Frau wurde erfasst von diesem Bus und jetzt saß sie dort auf dem Boden und hatte ein Loch im Kopf, wo das Blut herauskam. Und es sah schlimm aus und das eine Bein sah auch nicht gut aus. Das war alles nicht sehr schön. Und dann hatte mein Mitkommilitone einen Druckverband gemacht um den Kopf, damit das dann alle das Bluten aufhörte. Und diese Frau fragte dann, wie geht's mir denn, wie geht's denn meinem Bein? Und dann sagte man, ach, alles gut, alles gut. Es sah grausam aus. Aber man hat sie vertröstet, man hat gesagt, nein, das ist alles gut. Aber das ist nicht bei Gott so. Bei Gott ist es nicht ein Vertrösten, ach ja, wird schon und ach ja, im Himmel wird dann alles gut sein. Nein, das ist ein wirklicher Trost, den Gott bringt. Es ist kein Verschleiern. Und was lernen wir da über Gott? Gott tröstet und Gott will nicht, dass wir traurig sind. Gott will, dass wir uns freuen. Er will nicht, dass wir traurig sind. Und in der Offenbarung 21, Vers 4, diese Verheißung, die hier gegeben ist, denn sie werden getröstet werden, zeigt auf die Zukunft. Es ist etwas, was in der Zukunft noch kommt. Und in der Offenbarung 21, Vers 4 steht dann auch, Gott wird abwischen alle Tränen. Alle Tränen werden abgewischt. Es gibt keine Traurigkeit mehr. Nie mehr wird es da Traurigkeit geben. Es wird einfach so sein, dass es aufhört. Ist das nicht herrlich? Dann als drittes. Selig sind... Glückselig sind die Sanftmütigen. Sanftmut war eigentlich für mich so ein Begriff, den ich letztes Jahr, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe. Sanftmut denkt man erst, oh, das ist ja ein sanftmütiger Mensch. Und man meint damit, das ist ja ein richtiges Weichei. Das ist ja so ein richtiges Weichei. Ach, der ist ja sanftmütig. Ach, der kann ja keiner Fliege was zu Leide tun. Aber ich glaube, wenn wir Jesus angucken, dann wissen wir, wie Sanftmut aussieht. Sanftmut bedeutet, dass man mutig ist, ohne jemand anders zu verletzen. Mutig. Jesus war nicht einfach nur, ach ja, ist ja alles schön. Als der Tempel da war und die Leute ihre ganzen Geschäfte dort betrieben haben und das mehr ein Rummelplatz war, da ist Jesus hingegangen und hat die ganzen Tische umgekippt. Und er hat alles da gesagt, das gehört hier nicht hin. Als er hat den Pharisäern und den Schriftgelehrten gesagt, hey, was ihr da sagt, das passt überhaupt nicht. Der hat sich angelegt mit der Elite, mit den geistlichen Führern. Das ist, als ob man dem Papst jetzt sagen würde, hey, das geht doch wohl nicht. Und das öffentlich und so, dass sie es alles mitbekommen haben. Aber Sanftmut bedeutet dann, mutig sein, ohne den anderen zu verletzen. Da muss ich sagen, das fehlt mir noch. Da muss ich noch etwas dran üben. Aber ich glaube, das kommt auch, wenn Gott da ist. Das wünsche ich mir für mich auf jeden Fall noch viel mehr. Und auch hier wieder eine Verheißung, sie sollen das Land erben. Und Gottes Wesen, Gott selber sagt, also zum einen, er liebt Sanftmütigkeit und er selber sagt, ich bin sanftmütig. Jesus sagt in Kapitel 11 von Matthäus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Der vierte Punkt ist Hunger nach Gerechtigkeit. Glückselig, also vollste Zufriedenheit besitzen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Hungern nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das Richtige tun, das ist für uns eigentlich ziemlich klar, was die Gerechtigkeit ist. Vor allen Dingen, wenn wir Unrecht erfahren, wissen wir ganz genau, was Gerechtigkeit bedeutet. Als ich das zuerst so las, hieß es, hatte ich gedacht, boah, das ist ja wie so ein Freibrief,
jetzt muss ich ja nicht vergeben und jetzt kann ich ja richtig stänkern, denn da steht ja Gerechtigkeit. Und wir müssen jetzt, ich hungere nach Gerechtigkeit, weil mir Gerechtigkeit oder Unrecht widerfahren ist. Und jetzt bin ich nicht satt und jetzt habe ich auch das Recht dazu, zu stänkern oder verbittert zu werden oder nicht zu vergeben. Es gibt da ganz viel Unrecht, was geschieht. Einen Fall kenne ich, da gab es einen Erbstreit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich das hörte, war ich froh, dass meine Eltern nichts vererbt haben. Das ist manchmal auch ein Segen, wenn man dann nichts hat. Denn an so einem Erbstreit war es so, dass der Vater hatte dann von der, drei Generationen, Oma gestorben. Oma hat dem Vater, ihrem Sohn das Haus vererbt und der Vater hat es einfach seiner Tochter vererbt. Aber er hatte drei Kinder. Drei Kinder und er vererbt es dann seiner Tochter. Ach, sagt er, ja, die hat ja Kinder. Hatte der andere Sohn auch. Und es ist Verbitterung und Streit hineingekommen in diese Familie und diesen auseinander. Der Sohn spricht nicht mehr mit dem Vater. Unrecht ist da. Und eigentlich könnte man ja sagen, ja, das ist ja auch richtig so. Das geht ja auch nicht. Das ist ja Unrecht. Aber wenn wir auch da die Bibel lesen, dann sehen wir ein anderes Bild. Wenn uns Unrecht widerfahren ist, dann sollen wir vergeben. Bergpredigt, ein bisschen weiter, sofort fängt es an mit der Vergebung. Vater unser, jedes Mal, wenn wir es sagen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ungerechtigkeit, auch da vergeben können, auch da loslassen. Das heißt jetzt nicht, wir dürfen einfach dran festhalten, weil wir im Recht sind, sondern wir sollen da auch loslassen können. Wir sollen unsere Sorgen auf Jesus werfen. Paulus schreibt sogar, es ist besser, ihr lasst euch Unrecht tun, bevor ihr vor Gericht zieht als Christen. Das ist etwas anderes. Aber Gerechtigkeit, eins sehen wir hier ganz klar. Gott ist gerecht und Gott liebt Gerechtigkeit. Und Gott will diese Gerechtigkeit haben. Im Alten Testament lesen wir das auch ganz besonders. Es gibt Propheten im Alten Testament, die immer wieder Missstände aufgezeigt haben. Und einer von den größten Missständen war immer, dass die betrogen haben. Da gab es Händler und damals gab es noch kein Eichamt. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre Gewichte genommen und dann haben sie die ein bisschen aufgebohrt vielleicht, so ein bisschen frisiert, ein bisschen gefeilt, dass die alle ein bisschen leichter oder schwerer waren, sodass die dann immer Sachen eingenommen hat. Und das steht bei den Propheten drin. Und das hat Gott gesehen. Ihr habt betrogen, ihr habt die Gewichte gefälscht. Das war für Gott etwas, was nicht ging. Das war nicht ein Kavaliersdelikt. Gott hat gesagt, ihr müsst das ändern, das geht nicht, sonst kommt mein Gericht über euch. Aber auch vor Zeugen vom Gericht, dann wurden einfach falsche Zeugen gekauft. Gerichtslage war so, zwei Zeugen brauchst du, wenn die das sagen, ja, dann kannst du dein Recht damit durchsetzen. Also hat man die geschmiert. Nachzulesen auch bei Ahab, König Ahab, den kennen ja viele auch, und der hat dann auch immer Zeugen so geschmiert, oder das war seine Frau, die Königin, die hat dann falsche Zeugen geholt, damit er dann den Weinstock bekam, den er unbedingt haben wollte. Ja, das will Gott nicht. Und das ganze Alte Testament immer voll gegen die Gerechtigkeit. Dann geht es weiter, glückselig, vollste Zufriedenheit haben, besitzen, die Barmherzigkeit. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzigkeit heißt nicht Mitleid haben, sondern heißt helfen in Not und die Not sehen. Und die Verheißung, dass ihnen auch Barmherzigkeit widerfahren wird. Und auch Gottes Wesen hier, Gott ist barmherzig. Dann geht es weiter. Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Rein. Gott mag reine Herzen. Herzen, die nicht schmutzig sind, die nicht verunreinigt sind von Sünde, sondern die rein sind. Und man sieht hier auch, dass Gott rein ist und er kann keinen Kontakt haben mit Unreinheit, mit Sünde. Das geht nicht. Gott ist heilig, heißt es auch. Und Heiligkeit passt nicht zu Sündhaftigkeit. Man kann das im Alten Testament auch lesen bei Jesaja, wie er berufen wird. Jesaja ist ein Prophet und Gott erscheint ihm in einer Vision. Und er steht in der Gegenwart Gottes und er sieht die Engel und er sieht Gott. Und dann steht Jesaja da und sagt, oh, weh mir, oder ich bin verloren, denn ich bin vor Gott getreten. Und ich kann das nicht bestehen, weil ich bin ja nicht, bin unrein, hat er dann auch gesagt. Ich lebe in einem Volk mit unreinen Herzen und er hat erkannt, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und dann kommt ein Engel und er berührt mit Kohlen seine Lippen und sagt, deine Sünden sind dir genommen. Und so konnte Jesaja bestehen vor Gott. Und das gehört auch zu Gott dazu, er ist heilig. Gott ist dann nicht so der Kumpel. Ich weiß nicht, ich hatte in der Zeit, als meine Kinder Teenager waren, da gab es, glaube ich, bei zwei oder vielleicht waren es auch alle, die hatten dann so ein gewisses, ja, die fingen an, sich zu verändern. Und früher war ich dann immer nur Papa. Erst ist man ja Papa, der ganz tolle. Dann ist man Papa, der auch mal Fehler macht, der nicht mehr lustig ist und sonst etwas. Und irgendwann fingen sie dann an, auf einmal mit mir so zu sprechen, wie mit ihren Freunden dann. Ne? Und dann so, ach, Alter. Und dann fingen sie an, wollten sie auch mit Vornamen mich nennen und so weiter. Und da musste ich ihnen sagen, stopp. Ich bin immer noch dein Vater, ich bin nicht dein Freund, ich bin nicht dein Kumpel. Und ich glaube, das ist bei Gott auch so. Gott ist, liebt uns und Gott ist gut zu uns, aber er ist immer noch Gott. Und wir dürfen ihn nicht runterziehen auf eine Ebene, wo wir sagen, ach, der ist ja genauso wie wir und so wie meine Kinder auch diese Distanz versuchten dann runterzuziehen, wo ich dann auch sagen musste, stopp, so geht das nicht. Und Gott ist immer noch heilig und er hat keine Gemeinschaft auch mit Sünde. Und wir dürfen vor ihm stehen, weil der Vorhang zerrissen ist, weil wirklich Gott, Jesus unsere Sünden weggenommen hat. Die nächsten Punkte mache ich jetzt nur ganz schnell. Das eine ist Frieden stiften. Ja? Gott will nicht diesen Krieg hier auf dieser Erde, sondern Gott will Frieden haben. Gott liebt Frieden. Er will nicht diesen Streit und diesen Krieg haben. Und dann das achte ist, verfolgt um Gerechtigkeit willen. Hier noch einmal die Gerechtigkeit, aber auch eine Zusage an die Leute, die ihr Leben vielleicht dafür riskieren, die ihre Freiheit dafür riskieren. Und das letzte dann, verfolgt um meinetwillen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse leugnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Und hier auch die Zusage an die Gemeinde, an Christen, wenn in Ländern, wo sie wirklich verfolgt werden. Gott ist da und er hat eine Verheißung für sie und er steht zu ihnen. Das Fazit, ich komme wieder zurück auf die Liebe. Wir hatten gelesen, wenn wir Gott lieben, dann müssen wir oder wenn wir die Liebe Gottes anzapfen wollen, weil wir nicht fähig dazu sind, Feinde zu lieben oder die zu lieben, die uns Unrecht tun. Um diese Liebe Gottes zu bekommen, müssen wir vom Neuen geboren werden. Wir müssen seine Kinder sein und wir müssen ihn kennen, erkennen. Wir müssen sehen, wie er ist. Wir kennen aus Erfahrung, aber auch kennen aus dem, was in der Bibel steht. Und ein Tipp vielleicht hier, nehmt Gott ganz bewusst in euer Leben mit hinein und teilt eure Sorgen mit ihm. Ich habe es einmal schlecht gemacht, ich wollte mal einen Teil meines Lebens Gott nicht geben und habe es nicht mit reingenommen. Ich habe gedacht, ach, meine Arbeit, na, das ist mein Ding. Arbeit ist mein Ding, ist so gottfreie Zone. Und das war schlecht, weil Gott will überall mit reingenommen werden. Und teilt ihm eure Sorgen mit, teilt ihm eure Nöte mit, da, wo es euch schlecht geht. Aber freut euch auch da mit ihm zusammen. Denn Gott freut sich auch und so kann man mit ihm alles teilen. Und vor allen Dingen mein Tipp, da steht viel drin von Gott und so wie er ist. Und wenn wir das wirklich beherzigen, dann werden wir immer mehr von ihm erkennen. Und es wird unser Leben verändern. Es wird uns verändern, weil wir ihn immer mehr kennenlernen, ihm immer näher kommen. Danke.
Seid ihr wach? Wunderbar. Wunderbar. Wenn ihr wach seid, dann könnt ihr auch mal aufstehen. Gleich so. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied singen, zwei Lieder singen, einen Segen empfangen.